willkommen bei «Die Telm und Genner», einem Podcast über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir über Desinformation im Zeitalter von künstlicher Intelligenz. Mein Name ist Sarah Genner, ich bin Expertin für Digitalthemen und New Work.
Und ich bin Cornelia Diethelm, Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
Ja, Cornelia, was beschäftigt dich gerade in deinem Arbeitsalltag?
Im Moment ist gerade ein Haufen Schulungsbedarf rum, was mich natürlich freut. Also das eine sind so Online-Kurse, die sind jetzt vor allem auch am Abend, wenn es kürzere Einheiten sind und wenn es noch ein bisschen kühler ist, natürlich sehr begehrt, aber auch offline, also dass ich dann vor Ort gehe. Und was mich auch speziell freut, sind eigentlich so interne Klausuren. Also dass immer mehr auch Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger von Unternehmen, aber auch von Behörden oder NGOs, dass sich dort eigentlich mal so das Kader zurückzieht und ein oder zwei Tage sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzt. Und dort kann ich dann auch eine Schulung geben oder sensibilisieren für die ethischen Aspekte. Also das sind sicher erst wenige, die das machen. Aber begrüße ich natürlich sehr, dass man sich dem Thema mal ein bisschen vertieft annimmt. Und bei dir, Sarah, was machst du so?
Ja, bei mir steht eine kleine Geschäftsreise an nach Deutschland. Und zwar habe ich in Hamburg dann zu tun zum Thema New Work, aber eigentlich im Zusammenhang mit einer Schweizer Firma, die sich auch mit Innenarchitektur und in der digitalen Arbeitswelt auseinandersetzt. Und dort sind wir dann in Hamburg auch mit einem Experten von dort. Und dann gehe ich direkt auf Berlin an die Republika. Das ist ja die ganz grosse Internetkonferenz, wo ich ein bisschen stolz darauf bin, dass ich an der allerersten im 2007 schon dabei gewesen bin, wo es noch ganz, ganz klein war und wir eigentlich etwa 2-3 Leute nur aus der Schweiz waren. Und dort werde ich auch am Montag dann ein Referat halten, wo es unter anderem ums Recht auf digitale Nichterreichbarkeit geht. Und falls jemand von euch auch an der Republika wird sein, kommt mir bitte am Montag Hallo sagen. Jetzt heute geht es um das Thema Desinformation im Zeitalter von künstlicher Intelligenz. Im Rahmen der KI-Debatte wird das ja häufig als grösste Risiko erwähnt. Wie siehst du das, Cornelia? Ist das so, dass das wirklich jetzt das grösste Risiko ist, das du bei KI siehst?
Ich glaube, das grösste Risiko nicht, aber ich finde es ein sehr relevantes Risiko und darum bringe ich es auch immer bei meinen Vorträgen oder Schulungen, weil es eben auch darum geht, uns natürlich zu befähigen, dass man auf so Desinformationen nicht reingeht oder dass man auch nicht Informationen, die nicht wahr sind, versehentlich teilen. Ich glaube, die ganz grosse Gefahr ist wirklich, dass man wüsste, das Potenzial ist rum. Und dass man von dem her vielleicht wie nicht mehr genau wüsste, was soll ich mir glauben oder nicht. Oder dass natürlich auch die Desinformation in Richtung von Verschwörungserzählungen kann gehen, die dann dazu führt, dass wir vielleicht wirklich in unterschiedlichen Welten leben, dass man sich nicht mehr so gut versteht. Es kann Polarisierung fördern. Also ich habe eigentlich eher dort so im gesellschaftlichen Bereich meine Bedenken. Aber ich glaube nicht, dass es das grösste oder das einzige Problem ist im Zusammenhang mit KI. Und wie siehst du es, Sarah?
Ich bin einmal mehr mit dir, Cornelia, ziemlich einverstanden. Wir suchen ja immer nach Gründen, um uns endlich mal aufs Dach zu geben. Es klingt irgendwie nicht so ganz. Ich habe auch das Gefühl, es ist natürlich ein Risiko, jetzt mit diesen neuen Tools, gerade ChatGPT, oder wo einerseits selber so ein bisschen am Halluzinieren ist, oder, und so tut, als wüsste ich die Sachen und eigentlich dann teilweise auch ziemlich falsches Zeug zusammenschreibt. Auf der anderen Seite natürlich die Angst davor, dass so Tools wie ChatGPT und all die generativen Bild- und Videogeneratoren, dass die in die falschen Hände kommen und natürlich Leute, die sowieso schon wollen, Desinformation verbreiten, eigentlich in die Hände spielen und die noch effizienter können Bilder und Text generieren, die eigentlich die Welt nicht wahrer und informierter macht, sondern eben desinformierter. Vielleicht ist noch wichtig zu sagen, der Unterschied zwischen Desinformation und Falschinformation, der ist nach Definition, dass eine falsche Information auch etwas kann sein, wo unabsichtlich verbreitet wird und wo nicht irgendwie so ein bösartigen propagandistischen Hintergedanken hat. Das kann auch eine gute alte Zeitungsente sein oder wo man irgendwie aus Versehen etwas Falsches in die Zeitung geschrieben hat, dann ist das eine falsche Information. Und bei der Desinformation ist eigentlich immer eine Absicht dahinter, wirklich bewusst, je nachdem schädliche Nachrichten oder Verleumdungen etc. zu verbreiten.
Ich habe das noch spannend gefunden, dass etwa vor einem Jahr ist so eine Kampagne im Gang gewesen, wo man probiert hat, zu sensibilisieren, so für 3 typische manipulative Techniken, um eben so falsche Informationen zu verbreiten. Und das tun wir sicher noch bei den Shownotes drin. Ich glaube, was so das Typische ist, ist eigentlich die Dekontextualisierung. Also, dass einfach eine Information unvollständig ist oder aus dem Kontext gerissen wird. Wir haben das zum Beispiel auch im CAS Digitale Ethik mit dem SRF, dass man dort wirklich auch ein bisschen schaut, aufgrund von was kann man dort Desinformationen erkennen. Aber das ist sicher eigentlich das, was am meisten verbreitet ist und was am schwierigsten zu erkennen ist. Etwas anderes ist vielleicht die Panikmache. Also gerade auch, wenn wir auf Social Media sind, oder? Wir haben wenig Zeit, es muss schnell gehen. Es ist irgendwie so eine Empörung, die das vielleicht auslöst und dann teilen wir es. Und schon sind wir eigentlich emotional manipuliert. Und das Dritte ist so der Whataboutism. Das ist so eine logische Manipulation, in dem vom eigentlichen Thema abgelenkt wird. Das heisst, man lenkt die Aufmerksamkeit auf ein anderes Thema, das eigentlich nichts mit dem zu tun hat. Und die 3 Kurzvideos habe ich sehr spannend gefunden, um sich einfach diesen 3 Mechanismen mal bewusst zu sein. Weil, wenn man sie kennt, ist man vielleicht weniger anfällig.
Ja, das ist auf jeden Fall hilfreich zu sehen, was im Hintergrund da auch für Techniken und Taktiken rum sind. Jetzt ist ja so, dass auch viel Dreh war von Fake News, also gerade so ein bisschen in der Zeit von Donald Trump während seiner Präsidentschaft war der Begriff in aller Munde gewesen. Ich vermeide ihn persönlich eher, weil eben genau die Konnotation, die Donald Trump den Begriff gegeben hat, finde ich sehr, sehr heikel. Also, weil er hat eigentlich seriöse Medien, seriösem Journalismus, die eigentlich die Wahrheit aufgedeckt haben über seine Skandale, denen hat er Fake News gesagt. Und in dem Sinn ist es gar nicht eben falsch, sondern sehr richtig gewesen. Und er hat eigentlich Fake News als eine Art politischen Kampfbegriff verwendet gegen seriöse Medienangebote. Insofern muss man da sehr, sehr aufpassen, wie verwendet man den Begriff. Und natürlich ist es auch so, dass zum Beispiel Satire ist ja auch nicht wahr und trotzdem ist es nicht Fake News, sondern halt bewusste Überspitzung oder Falschnachrichten, weil es der Unterhaltung soll dienen. Und das sind natürlich auch so Sachen, die man dann unbedingt immer wieder muss unterscheiden.
Mir gefällt das eigentlich auch gut, der Begriff Desinformation, weil er einfach auch ein bisschen weg ist von den News. Und bei News denke ich vielleicht nur an Medien. Wir haben das Gefühl, ja, das sind die professionellen Medien, die das managen müssen. Und wir uns vielleicht ein bisschen aus der Verantwortung stellen, an wie vielen Orten wir von dem könnte betroffen sein. Unter anderem Social Media, aber sicher nicht nur. Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass man auch das Spektrum sieht, was unter Desinformation fällt. Was mich beschäftigt, sind natürlich auch die Deepfakes. Das ist auch etwas, wo sehr häufig im politischen Kontext kommt. Also es ist natürlich, wenn man von jemandem die Stimme, das Bild klaut, dass dann, das könnte zu einer Destabilisierung führen. Also zum Beispiel der Zelensky von der Ukraine hat ja dann dort mal zu einer vermeintlichen Kapitulation aufgerufen. Oder der Biden, dem seine Stimme ist auch schon geklont worden und hat dann Leute angeläutet mit einem Text, der so nicht gestimmt hat. Also von dem her, glaube ich, ist es auch wichtig, das möglichst breit zu sehen. Und da sind wir wahrscheinlich eben wieder auch beim Thema künstliche Intelligenz, dass eben ganz viele verschiedene Inhalte können manipuliert und verfälscht werden.
Ja, gerade im Bereich Video und Audio sehe ich auch ein grosses Potenzial für Fälschung, das schon neu ist. Also da gibt es ja wirklich Tools mit künstlicher Intelligenz, wo man auch füttern kann, genau mit eben Stimmdaten, du hast es vorhin gesagt, oder eine Stimme, die geklont wird. Die wird natürlich trainiert mit vorhandenen Stimmdaten oder auch mit Videobildern, die halt schon irgendwie im Netz rumschwirren. Da sind schon nochmal Themen, die auch mich beschäftigen, die ich es wichtig finde, zum Sensibilisieren, was inzwischen da alles möglich ist. Und trotzdem muss ich sagen, ich hatte einen Auftrag von der Universität Basel, wo sie erstsemestrige Studierende durch so ganze Module durchschicken, wo es um Digitalkompetenzen geht. Also es ist von Online-Recherche über Recherche in so Journals und Wissenschaftsthemen bis hin eben zu so Themen, wo sie auch möchten, gesellschaftlich darauf aufmerksam machen. Und ich habe so ein Modul zum Thema Desinformation und Falschinformation erarbeitet, wo man jetzt im Selbststudium machen kann. Und im Rahmen von dem Auftrag vor ein paar Monaten ist mir auch nochmal einfach aufgefallen, es ist vieles neu, was technisch möglich ist, aber es bleibt mehr gleich wie früher. Also so viele Sachen sind nicht neu oder Gerüchte, Legenden, Verleumdungen, Propaganda. all die Sachen gibt es, seit es Menschen gibt, und sie werden eingesetzt als eine Waffe, als eine Manipulationstechnik, auch als Motivationstechnik, oder gerade Legenden sind eigentlich falsch, aber sollen auch motivieren und inspirieren. Und insofern wird das einfach auch ein Thema bleiben, sei es jetzt im Zeitalter von künstlicher Intelligenz oder wenn man halt auch zurückgeht in die Geschichte.
Ja, was sich vielleicht verändert, ist die Menge und die Schnelligkeit. Und da hat natürlich Social Media auch ihren Anteil. Oder natürlich auch mit Messenger. Wir kommunizieren viel mehr und auf ganz vielen verschiedenen Kanälen. Früher war das vielleicht eher auch ein bisschen ein Monopol gewesen. Wer verteilt die Informationen? Das ist vielleicht so ein bisschen ein neuer Aspekt. Und vielleicht das Framing. Also im Moment mit dieser ganzen Veränderung, die ansteht, könnte ich mir auch vorstellen, dass halt der Kontext eher auch einen ist, wo viele Leute verunsichert sind, Angst haben, wo man vielleicht Institutionen gegenüber kritisch ist. Das hat ja vielleicht auch Corona gezeigt oder verschärft. Also von dem her ist vielleicht das Thema, das wir schon länger haben, im Moment einfach noch ein bisschen akuter oder gefährlicher. Und ich denke vor allem auch zum Beispiel an Deepfakes. Das ist vielleicht etwas, was es früher noch nicht gegeben hat. Und dort habe ich vorhin so die politischen Deepfakes genannt. Also, dass man von Personen Stimmen oder Gesicht fälscht, also beziehungsweise Video. Und mit dem etwas sagen lässt, was sie nicht gesagt haben. Aber was man da auch vergisst im Bereich Desinformation oder Deepfakes, wir lesen sehr häufig von der Politik lesen. Also, dass das könnte zur Destabilisierung von der Demokratie führen, was sicher auch eine Gefahr ist. Aber die eigentliche Gefahr ist manchmal auch im privaten Bereich. Also bei den Deepfakes ist der allergrößte Teil sind Deepfake-Pornos. Das heisst, das ist ein gruseliger Bereich, wo sich wirklich einfach aufgrund von Bildern, Videos von Frauen, von prominenten Persönlichkeiten, die sich an dem bedient und die quasi in ein Porno manipuliert. Und dort ist natürlich auch die Politik aufgerufen, also wie gehen wir mit dem um, weil wir haben natürlich auch gewisse Rechte. Vor dem Hintergrund, vor dem Identitätsklau, wo man nicht nur bei Deepfakes natürlich sieht, sondern eben auch bei so krimineller Energie, wenn man zum Beispiel Anrufe tätigt, um Leute zu pressen. Dort finde ich es natürlich schon auch gut, dass man als Staat überlegt, was kann ich machen. Und die Schweiz hat dort relativ früh reagiert. Und zwar hat sie im Herbst 2023 zusammen mit dem Datenschutzgesetz ist jetzt Identitätsmissbrauch strafbar. Das heisst, niemand dürfte unsere Identität, zum Beispiel jetzt unsere Stimme, aufgrund von unserem Podcast nutzen, um mit dem ein Deepfake erstellen. Also das würde strafrechtlich verfolgt werden, dass da unsere Identität geklaut wird. Und das denke ich schon sehr, sehr wichtig.
Ja, das sind Horrorszenarien, oder, die du beschreibst, wo man wirklich nicht möchte drin landen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es zwar gut ist, wenn das rechtlich geregelt ist, aber trotzdem müssen wir ja das dann einklagen, oder? Das wird ja nicht automatisch verfolgt und das sind je nachdem Sachen, wo man dann nicht unbedingt möchte, eine Klage einreichen und sich dann noch weiter damit beschäftigen. Da muss man auch schauen, dass nachher nicht der Streisand-Effekt wirkt. Für die, die das nicht kennen, oder? Der Streisand-Effekt bedeutet, dass man je nachdem auf eine unliebsame Information, zum Beispiel eben, dass man da in so einem pornografischen Inhalt Bilder von einem gelandet sind oder eben eine Stimme verwendet worden ist, dass man auf das Aufmerksamkeit lenkt. Und wenn man es einfach ignoriert hätte, dann wäre es vielleicht einfach verschwunden. Und das ist natürlich genau die Gefahr, dass man dann das Gefühl hat, ha, wenn ich jetzt da mein Recht versuche einfordern, dann tut das mich noch mehr exponieren. Und darum ist das schon sehr eine schreckliche Vorstellung, dass so etwas könnte passieren. Gerade im Bereich von Betrug und Erpressung ist es neben der politischen Propaganda natürlich ein grosses Thema. Wir haben viele Beispiele, wo dubiose Krypto-Produkte verkauft werden. Also gerade so aus dieser Bitcoin- und anderen Kryptowährungen-Szene. Da sind natürlich unglaublich viele Leute mit falschen Versprechungen in so finanzielle Fallen gelockt worden, wo man wirklich auch nicht genug davor warnen kann. Eins von diesen Beispielen, das mich sehr fast schon ein bisschen fasziniert, als Beispiel von Betrug im digitalen Zeitalter, wo auch mit falschen Informationen hantiert wird, ist der sogenannte Romance-Scam, wo eigentlich eine neue Form ist von Heiratsschwindel, wo Leute vorgaukelt wird mit falschen Bildern, dass jemand in sie verliebt ist, über soziale Netzwerke oder andere Kanäle und dann eigentlich so versuchen, eine emotionale Beziehung aufzubauen und dann am Schluss eigentlich Gelder versuchen einzukassieren mit irgendwelchen herzerwärmenden oder herzzerbrechenden Geschichten oder von irgendwie ein Kind, das im Spital ist oder Verwandte oder irgendeine Reise, die nicht geklappt hat und darum braucht man dringend Geld. Und sehr, sehr viele Leute überweisen dann Geld und da muss auch die Polizei immer wieder davor warnen. Glaubt nicht all diese Bilder und Informationen, die Leute euch da schicken. Wenn ihr sie noch nie gesehen habt, schickt ihnen auf keinen Fall Geld.
Ich glaube auch, das wird sehr unterschätzt, also dass wir wirklich bei der Desinformation immer mehr auch kriminelle Energie haben, wo wirklich einzelne Personen verletzt werden, betrogen werden. Und da ist auch mit dem AI-Act von der EU, also wo will die künstliche Intelligenz regulieren, ist zum einen natürlich, dass man auch probiert, Anbieter mehr in die Pflicht zu nehmen. Das ist natürlich eine schwierige Aufgabe, aber dass auch die Anbieter von Social-Media-Plattformen oder auch von Messenger probieren, besser zu moderieren, dass sie dort die Sachen, die nicht wahr sind, entfernt. Und das Zweite ist, und das müssen wir aber wahrscheinlich mal separat besprechen, ist, dass man auch findet, man sollte alles, was mit KI generiert ist, deklarieren, also was mit künstlicher Intelligenz generiert ist, so dass man eigentlich sieht, es ist nicht echt. Wobei ich persönlich eben dort auch meine Vorbehalte habe, ob man mit dem wirklich die eigentlichen Gefahren, die wir jetzt diskutiert haben, ob man die wegbringt. Da glaube ich eben eher nicht. Also es ist sicher schwierig, aber es ist wie bei anderen Themen auch, wir müssen und können etwas machen, vor allem eben auch mit Medien, mit Nachrichtenkompetenz, mit nicht sofort handeln. Und da ist mir natürlich auch der Daniel Kahnemann in den Sinn gekommen. Gerade wenn wir natürlich News lesen, vielleicht auf Social Media, dass wir dann so impulsiv reagieren, oder? Also das ist so das System 1. Wir haben das Gefühl, schnell, intuitiv, emotional und dort tun wir vielleicht wirklich dazu beitragen, Desinformation zu teilen. Und eigentlich müssen wir mehr ins System 2 kommen. Das ist das, wo man einfach mal durchschnauft, überlegt und dann vielleicht erst handelt. Ich weiss, es ist schwierig, ich nehme mich auch immer an die Nase, aber ich glaube, das wird in dem Strauß von möglicher Desinformation, sei es jetzt politisch oder zur kriminellen Energie oder Persönlichkeitsverletzung, das wird einfach immer wichtiger. Um das kommen wir nicht herum.
Ja, ich möchte etwas noch aufgreifen, was du vorher gesagt hast mit diesen Social-Media-Plattformen, oder? Eins von diesen Problemen ist ja tatsächlich, dass sie eigentlich kaum Verantwortung übernehmen für Inhalt. Das ist auch wahnsinnig schwierig, muss man sagen, die riesigen Plattformen, wo alle alles Mögliche können aufladen, wirklich super zu halten von Verschwörungstheorien und falschen Inhalten und so weiter. Sie geben sich da teilweise auch Mühe, aber halt häufig auch nicht genug, oder? Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Natürlich gibt es dort auch immer wieder so ein bisschen Bot-Netzwerk, also auch so ein bisschen automatisierte Software, die dann eben falsche Informationen postet. Die kommt dann je nachdem auch wieder Software oder gewisse KI-Tools könnten zur Anwendung kommen. Und natürlich ist eben auch dort zum Beispiel so ein bisschen das russische Regime, der Putin, schon sehr lange bekannt dafür, dass er auch im Bereich politische Propaganda sehr aufgerüstet hat. Und man redet davon, dass er eben eine Trollarmee aufgebaut hat, die dann über Bots und teilweise auch direkt sehr, sehr viele Sachen versucht zu posten, Stimmung machen, um eben auch westliche Demokratien zu destabilisieren. Etwas, wo ich kürzlich darauf hineingekommen bin, tatsächlich, ist die ganze Geschichte mit Frankreich und diesen Ungeziefer, die da in Frankreich rumschwirren. Und ich habe die Geschichte geglaubt, wie viele andere, auch in den Medien auch. Und es ist erst später dann rausgekommen, dass das eigentlich auch eine manipulierte Propagandageschichte war aus dem Putin-Regime, natürlich wahrscheinlich kurz vor den Olympischen Spielen in Frankreich. Und darum ist das auch etwas, wo man auch, wenn man geschult ist und spezialisiert ist auf so Themen, wo man immer wieder reinfallen kann, wo man, wenn man kann, muss Quellenkritik üben und schauen, wer steht hinter der Information. Aber in gewissen Fällen, wenn es wirklich genug gut verpackt ist, kann man sogar dann reinfallen.
Ich glaube auch, dass wir nie davon geschützt sind. Wir müssen einfach sensibilisiert bleiben. Ich finde auch so das Thema Verschwörungserzählungen, die mich persönlich auch noch beschäftigen. Also an eine Desinformation mag ich mich jetzt nicht erinnern, wo ich darauf reingefallen bin, was aber nicht ein gutes Zeichen ist. Ich habe das Gefühl, ich habe es einfach nicht gemerkt. Da muss ich noch ein bisschen sensibilisierter sein, um vielleicht reflektieren, wo bin ich schon mal reingefallen, um aus dem zu lernen. Aber das Thema Verschwörungserzählungen, das merke ich, dass mich das seit Corona stärker noch begleitet. Dass ich jetzt plötzlich Personen habe in meinem Umfeld, nicht im sehr nahen, aber doch in einem, wo regelmässig um mich herum ist, Und das führt natürlich auch ein bisschen zur Spaltung. Es ist dann sehr schwierig, das aussen zu lassen. Und da bin ich auf das ganz tolle Buch gestoßen. Einspruch von der Ingrid Brodnik. Sie hat sich auf das Thema spezialisiert. Sie ist in Österreich. Und das habe ich sehr gerne gelesen, um einfach zu schauen, warum lassen sich gewisse Leute von dem packen, von diesen Verschwörungserzählungen und wie kann ich auf so etwas reagieren, um die Freundschaft nicht unbedingt zu gefährden, aber gleich zum vielleicht so eine Person probieren, ein bisschen aus dem Busch zu locken. Also das könnte ich sicher sehr empfehlen.
Ja, das ist ein super Tipp. Ich glaube auch zentral ist, dass man eben selber neben dem natürlich sensibilisiert sein und kritischen Denken auch vielleicht selber versucht, gewisse Quellen zu verifizieren oder einen Faktencheck durchzuführen, wenn man kann. Da gibt es natürlich so einfache Tricks, zum Beispiel, wenn man nicht sicher ist, ist das Bild echt, dass man dann schaut bei den Metadaten vom Bild. Da kann man auch so ein Bild zum Beispiel auf den Desktop ziehen und mit rechter Maustaste unter Informationen mal nachschauen, hat es dort noch mehr Informationen zum Bild, wer hat das gemacht, manchmal findet man dort noch Informationen. Oder es gibt zum Beispiel so Websites wie Whois, wo man kann nachschauen kann, wer hinter einer Website steht, wer die registriert hat und wo, was es auch noch Möglichkeiten gibt, zum Hinterfragen, wer ist da dahinter. Und sehr gerne gebe ich auch als Tipp, dass man den newstest.ch macht. Ein Newstest, der auch so ein bisschen im Selbststudium sozusagen ermöglicht, mal zu schauen, wo hat man eigentlich gute Kompetenzen im Erkennen, vielleicht von auch Versuchen von Werbung oder Propaganda und was sind dann auch seriöse Informationen, wo ist vielleicht auch etwas KI generiert. Das sind alles so Sachen, die man dort mal testen kann. Und auch der Bund hat auf der Seite ch.ch, wo wir werden in den Shownotes verlinken, noch eine relativ gute, kurze Zusammenfassung, wie man Desinformationen online erkennen kann. Weil natürlich ist es auch gerade im Bereich von Meinungsbildung und Demokratie zentral, dass wir mit guten und wahren Informationen versorgt werden.
Ja, super. Also ich finde die Beispiele auch in dem Sinn gut, dass man etwas selber mit einem Tool ausprobieren kann. Ich glaube, mit den Tipps, die du jetzt gegeben hast, kann man schon relativ viel lernen, kann sich ein bisschen wappnen, im Wissen, dass man natürlich permanent wieder auf gewisse Desinformationen reingehen, dass das eigentlich ein ständiger Prozess ist. Und ich finde es natürlich auch ganz toll, Sarah, dass du da Studierende auf das Thema sensibilisierst.
Ja, herzlichen Dank, Cornelia, einmal mehr für unseren Austausch und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr einmal mehr dabei gewesen seid. Wir hören uns bald wieder in 14 Tagen. Bis dann. Tschüss.